So, guten Morgen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch bitte Jesaja 8, also 9, aber die letzten Verse von 8, damit werden wir beginnen. So, ich werde gleich unseren Predigtext vorlesen, aber lasst mich noch einmal für uns beten, dass Gott diese Zeit auch segnet. Herr, wir bitten dich sehr um deinen Segen. Jetzt, wo wir auch dein Wort hören, bitte sprich zu uns. Gib uns offene Ohren, offene Herzen, dass wir deine Wahrheit in unser Leben hineinsprechen lassen. Und durch deinen Heiligen Geist bewege uns, sodass wir, dass wir das tun, was du von uns willst, und dass du uns da ermutigst, wo wir Ermutigung brauchen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also, ich lese mal den Text einmal ganz vor und dann... Nee, das mache ich nicht. Ich gehe gleich durch den Text nach und nach durch und lese ihn vor. Wenn wir das machen, dann sparen wir ein bisschen Zeit, weil die Zeit wird heute nämlich relativ lang sein, der Gottesdienst. Das machen wir das lieber so. Also eine der großen Sehnsüchte, wir beschäftigen uns ja jetzt mit Sehnsuchtszeit in der Adventszeit, eine der großen Sehnsüchte, die ich glaube, die Menschen haben, die wir eigentlich alle hier haben, ist die Sehnsucht danach, dass es endlich Schluss ist mit diesen Feindschaften, mit dem Krieg auf der großen Ebene, aber auch auf der kleinen Ebene. Also gerade zur Weihnachtszeit wünschen wir uns doch eigentlich alle, dass es zur Versöhnung kommt. Sei es jetzt in unserer Umgebung, in unserer Familie, dass endlich Leute, die lange nicht miteinander gesprochen haben, endlich wieder miteinander sprechen können. Dass wir endlich wieder als Familie zusammen sein können. Aber auch der Wunsch, dass die Kriege in der Welt aufhören, ist genau was jetzt gerade in der Weihnachtszeit auch eine ganz große Sehnsucht von uns ist. Die Stadt, wo ich herkomme, da wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein großer Schriftzug auf eine Mauer überhalb der Stadt gesetzt. Da steht drauf: Nie wieder Krieg. Das drückt die Sehnsucht aus von Menschen, die Krieg miterlebt haben. Nie wieder so etwas. Nie wieder Krieg in dieser Welt. Wir brauchen ja wirklich nur die Zeit, um aufzuschlagen und zu sehen oder die Nachrichten anzustellen und zu sehen, wie viel Auseinandersetzung es in der Welt gibt. Syrien, Irak, Afghanistan, die Kriege dort. Aber auch Terroranschläge in der ganzen Welt, in Europa. Und die Statistiken sind wirklich erschreckend. In den letzten 4000 Jahren gab es lediglich 300 Jahre ohne Krieg. Stellt euch das mal vor. 4000 Jahre, aber nur 300 Jahre ohne große Kriege. Und in den letzten 200 Jahren sind 200 Millionen Menschen in Kriegen gestorben. 1 Million Menschen pro Jahr in den letzten 200 Jahren. Eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen. Die Zahl ist eigentlich viel zu groß, um sich das vorzustellen. Das wirkt doch alles ganz abstrakt, wenn man sich die Statistiken anguckt, bis man mal jemanden trifft, der so einen Krieg miterlebt hat. Und hier auch in der Gemeinde haben wir Menschen aus Persien und aus Afghanistan. Vielleicht redet ihr mal mit denen, wenn sie darüber reden wollen, was sie so erlebt haben. Es ist unglaublich. Wir haben einen Freund, der aus Aleppo stammt. Kennt ihr bestimmt aus den Nachrichten. Und seitdem wir ihn kennen hier in Deutschland, wann immer Bomben fallen in Aleppo und die schmeißen ja selbst bunkerbrechende Bomben, dass die Leute, die in den Schutzkellern sind, auch nicht mehr in Sicherheit sind. Fragen wir ihn jedes Mal, wie es seiner Familie geht. Denn seine Eltern waren, bis vor 2 Wochen waren sie noch dort in Aleppo. Man kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn man sich das bewusst macht, was da draußen los ist in dieser Welt. Aber es ist nicht nur auf dieser Ebene. Ja, wir denken ja dann schnell nur auf dieser Ebene. Es ist wirklich auch, das ganze Problem fängt ja auf der zwischenmenschlichen Ebene an. Das sind auch Kriege, die wir miteinander führen. Auch wenn nicht mit Waffengewalt, auch wenn es keine körperlichen Verletzungen gibt in der Regel. Es ist doch emotionale Verletzungen, die wir einander zufügen, weil wir miteinander Krieg führen, weil es Feindschaften gibt zwischen den Menschen. Und wenn wir uns das so deutlich machen, ich glaube, dann wird nochmal deutlich, dass wir uns natürlich wünschen würden, eine Welt, eine Zeit, in der es das nicht mehr gibt, in der es keine Kriege mehr gibt, in der es keine Feindschaften mehr gibt, auf der großen und auf der kleinen Ebene. Also ich hoffe, ihr merkt, wie relevant das Thema für uns alle eigentlich ist in unserem Leben. Und genau darum geht es in Jesaja 9. Und darum geht es auch eigentlich im ursprünglichen Weihnachten vor 2000 Jahren, denn da hat Gott seinen Sohn als Mensch werden lassen, in die Welt geschickt, um Frieden zu bringen in diese Welt. Und er ist der eigentlich unsere Sehnsucht nach Frieden, er allein kann die stillen. Und ich hoffe, das wird deutlich werden, wenn wir Jesaja 9 angucken heute. Also ich fange an, bevor ich in den Text einsteige, ich habe euch noch eine Karte mitgebracht, damit wir nochmal sehen, was so zu der Zeit von Jesaja, also Jesaja 9, vor sich ging. Wir sind ungefähr im Jahre 730 vor Christus. Tut mir leid, ich habe die nur auf Englisch, die Karte. Was ihr da seht, dass zu der Zeit Assyrien das riesige Weltreich war, zu der Zeit. Vom Persischen Golf bis ans Mittelmeer, bis nach Griechenland. Und dieses Land, diese Nation war eigentlich eine einzige Militärmaschine. Es war eine Nation von Soldaten. Die mussten ständig expandieren und neue Völker erobern, um Tributzahlungen zu bekommen, um ihre Wirtschaft am Laufen zu halten. So funktionierte das in Assyrien. Es waren eigentlich eine ganz grausame Nation. Und schaut mal, wie klein Juda und Israel sind auf der Karte. Da unten, die Schrift ist schon fast größer als die Länder. Dieses Land, also da steht jetzt Israel und Juda, vielleicht sollte ich das noch kurz sagen. Zu der Zeit war Israel, die 12 Stämme, schon aufgespalten in zwei Teile. Das Nordreich, die 10 Stämme, die werden normalerweise Ephraim genannt oder manchmal auch Israel, wie hier. Und das Südreich, das Reich Juda, das waren dann die 2 Stämme, Juda und Benjamin. Also Assyrien, dieses riesige assyrische Reich, ist jetzt die große Bedrohung im Hintergrund für das Volk Juda. Ein Volk Juda ist Jesaja Prophet. Aber die unmittelbare Bedrohung für die beiden ist Israel und Syrien, seht ihr direkt darüber, die sich verbündet hatten gegen Assyrien, also nicht verwechseln, Syrien und Assyrien sind zwei verschiedene Reiche, und die Juda jetzt zwingen wollten, mitzumachen. Aber Juda weigerte sich und sofort griffen sie an. Also das Nordreich und Syrien greift Juda an. Ein großer Teil der Bevölkerung starb zu der Zeit oder wurde deportiert, er wurde gefangen genommen. Und dann gab es noch weitere Angriffe von den Edomitern und den Philistern. Die sind jetzt nicht auf der Karte drauf, aber im Grunde genommen war Juda von allen Seiten bedrängt. Es gab Krieg an allen Ecken und Enden. Und Jesaja macht ganz deutlich, schon im ersten Kapitel, dass der Grund für diesen Krieg, den sie erleben, war ihre Abkehr von Gott. Die Tatsache, dass sie sich von Gott abgekehrt haben, zu ihren Götzen hin, das war der Grund, warum es hier so drunter und drüber ging in ihrem Leben. Und der Spitzenreiter in dieser Kategorie war ihr eigener König. Der hieß Ahas. Der war der schlimmste König, den Juda bis dahin erlebt hatte. In Jesaja 7 wird zum Beispiel beschrieben, wie Gott ihm gesagt hat, ich will euch helfen, dass euch nichts passiert, vertraut auf mich. Und statt auf Gott zu vertrauen, beraubt er den Tempel Gottes, nimmt das Geld, gibt es dem assyrischen König und sagt, ich will lieber auf dich vertrauen, hilf du mir doch gegen meine Feinde, die Assyrer und und Israel. Und er führt Götzendienst ein in ganz Israel und er opfert sogar seinen eigenen Sohn einem heidnischen Gott. Also das, ja, ihr merkt, was das für ein verkommener König ist, den Juda da hat und was für eine schwierige Situation Juda drin war. Das ist der Hintergrund für Jesaja 9. Vor diesem Hintergrund, also eines verdorbenen Königs und einer Zeit, wo es einen Krieg nach dem anderen gab, vor diesem Hintergrund gibt Gott ihm jetzt ein Versprechen, dass er einen König schicken wird, der gerecht ist, der gut ist, der Frieden bringen wird. Also ihr merkt, wie relevant diese Verheißung hier ist des Königs zu der Zeit Jesajas. Aber ich glaube, sie hat auch ganz große Relevanz für uns heute. Ich habe es versucht, am Anfang deutlich zu machen, dass wir auch in der Zeit von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Unfrieden, von Feindschaft leben. Und dass auch wir die gleiche Sehnsucht haben wie Juda zu der Zeit, dass Gott uns Frieden gibt, dass Gott Frieden schenkt. Und zwar nicht nur Frieden untereinander in dieser Welt, sondern auch Frieden mit Gott. Ich werde da gleich noch mehr zu sagen. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch bitte mal auf, Kapitel 8, Vers 22, da legen wir los. Denn da beschreibt Jesaja jetzt diese Situation des Volkes Judas mit dem Bild von Dunkelheit, in der sie sich befinden. Also da steht, siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und dichte Finsternis. In dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Aber in diese Finsternis schickt Gott jetzt seinen König, der Licht bringen wird. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit im Land Sebulon und im Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Dem Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Jesaja beschreibt jetzt, also es ist das Bild des Lichtes, das hineinkommt in ihre Dunkelheit des Krieges und der, auch der Gottlosigkeit. Und das Licht ist der König, den er jetzt bringen wird. Das werden wir jetzt gleich sehen. Dieser König, vielleicht ganz kurz nur dazu, den hat Gott schon seit ganz langer Zeit versprochen. Direkt nach dem Sündenfall sagt Gott, eines Tages werde ich euch einen Retter, einen König schicken, der wird das Problem der Sünde und des Todes aus der Welt schaffen und der wird ein Friedensreich aufbauen. In der Regel wird er aber nicht König oder Retter genannt, das wisst ihr bestimmt. Er wird der Gesalbte genannt, aber das ist vielleicht noch nicht so bekannt. Er wird Gesalbte genannt, weil der König im Alten Testament immer von Gott gesalbt wurde mit Öl. Aber wenn ihr das auf Hebräisch übersetzt, dann heißt er Messias. Und wenn ihr das auf Griechisch übersetzt, dann heißt es Christus. Das ist alles das gleiche Wort in verschiedenen Sprachen jetzt. Und deswegen wird Jesus der Christus genannt. Weil er der versprochene Messias, der versprochene Gesalbte, der versprochene König ist. Den Gott von Anfang an vorhergesagt hat. Sobald der Sündenfall passiert ist, sagt er, eines Tages werde ich ihn euch schicken. Und das macht schon deutlich, dass das, wo es hier um Jesaja 9 geht, also dieser König, das ist Jesus. Das werden wir gleich auch sehen, wie Jesus wirklich jeder einzelne von diesen Königstiteln auch erfüllt. Und deswegen beginnt auch Matthäus seine Geschichte in Kapitel 4, als Jesus auftritt mit seinem öffentlichen Wirken, gerade mit diesen Versen aus Jesaja, um deutlich zu machen, Jesus ist dieser Christus. Jesus ist dieser Messias, der dieses Friedensreich bringen wird. Und wenn das passiert, wenn dieser König kommt, wenn er Licht hineinbringt in unsere Dunkelheit oder in die Dunkelheit des Volkes Juda, dann führt das zu einer riesigen Freude, so beschreibt Jesaja es hier. Schaut mal in Vers 2, da steht, du vermehrst den Jubel, könnte auch heißen, du vermehrst das Volk. Du machst die Freude groß, sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute oder wie man sich freut, wenn man Geschenke bekommt an seinem Geburtstag. Denn, und jetzt gibt er drei Gründe. Schaut mal, in Vers 3 steht ein Denn, in Vers 4 steht ein Denn und in Vers 5 steht nochmal ein Denn. Das sind jetzt die drei Gründe, die er gibt, woher diese Freude kommt. Der erste Grund, Vers 3, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Dieser König wird die Macht unserer Feinde vernichten. Da dachte natürlich Juda zuerst einmal an die irdischen Feinde, also an Israel, an Syrien und an Assyrien. Aber wenn wir den Rest der Bibel angucken, wird deutlich, dass es noch einen viel größeren Feind gibt, der eigentlich hinter diesen irdischen Feinden steht, nämlich den Teufel, der kosmische Kriegstreiber ist im Grunde genommen, der dazu führt, dass es so viele Kriege auf dieser Welt gibt und der auch der uns durch unsere Sünde und unsere Schuld auch gefangen hält. Und das ist der Feind, der das eigentliche Joch hier ist, das Jesus im Neuen Testament dann von uns wegnimmt. Und er bringt Frieden. Diesen Frieden, der wird in Vers 4 jetzt auf eine ganz besondere Weise beschrieben. Denn, wieder ein Grund für die Freude, denn er bringt Folgendes, denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, fällt im Brand ein Heim, wird ein Fraß des Feuers. Also dieser König wird jede Kriegsmaschinerie, jeden Panzer, hier wird es beschrieben mit Mantel im Blut gewälzt, jeder Stiefel, also alles, was zu Krieg gehört, wird er wegnehmen, wird er vernichten. Diese Welt, wenn er kommt, wenn er sein Friedensreich errichtet, wird nichts mehr haben, was mit Krieg und Auseinandersetzung zu tun hat. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen, wenn wir uns seinen Titel Friedensfürst anschauen. Und dann Vers 5, das ist jetzt das dritte Denn, also der dritte Grund, das ist aber eigentlich der grundlegende Grund, aus dem die beiden anderen folgen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, dazu kommen wir gleich. Dieses Kind ist der versprochene König. In ein paar Kapitel vorher beschreibt Jesaja das schon mal mit anderen Worten. Er wird Immanuel genannt. Die Jungfrau wird schwanger werden mit Kind. Also daran merkt ihr auch schon, es ist ganz klar die Erfüllung im Neuen Testament von diesem Kind. Und ihm werden jetzt vier Titel gegeben, die, ich hoffe, das werdet ihr nachher auch sagen, die wirklich erstaunlich sind. Die sind also jetzt ganz prägnant und ganz kurz. Aber wir lernen bei jedem dieser vier Titel etwas anderes über Jesus. Unser Schwerpunkt wird der vierte Titel sein, Fürst des Friedens. Aber vielleicht in eurer Lebenssituation heute Vielleicht hat Gott euch einen der anderen Titel, den er euch halt ans Herz legen will. Also ich werde jeden dieser Titel kurz beschreiben und deutlich machen, wie Jesus die erfüllt hat und was es für eine Relevanz hat für unser Leben. Also hört gut hin. Vielleicht hat Gott einen dieser Titel für euch heute bereit, um euch klar zu machen, so ist Jesus für euch in eurem Leben. Der erste Titel ist wunderbarer Ratgeber. Das heißt, dieser König wird vollkommene Weisheit haben. Er wird immer wissen, was richtig ist. Also stell euch mal einen perfekten König vor, was muss er schon mal haben? Er muss schon mal wissen, was dran ist. Er muss schon mal wissen, was das Beste ist. Dieses Wort wunderbar hier, das heißt eigentlich übernatürlich. Das ist das Wort, was in Jesaja immer für Gott gebraucht wird. Er hat übernatürliche Weisheit. Er hat nicht nur weltliche Weisheit, so wie Salomo. Salomo wusste ja, dass er als König Weisheit braucht, dass er sonst nicht regieren kann. Und deswegen bat er Gott um Weisheit. Und Gott hat ihm jede Menge davon gegeben. Aber hier ist jemand, der hat noch viel mehr Weisheit als Salomo. Der hat eine übernatürliche Weisheit. Merkt ihr das im Neuen Testament, dass Jesus diese übernatürliche Weisheit hat? Merkt ihr, wie er lehrt mit göttlicher Autorität? Wie die Leute einfach beeindruckt sind von allem, was er sagt? Und wie er sogar weiß, was die Menschen denken, die ihm zuhören? Angestellt wird das deutlich. Er hat übernatürliche Einsichten darin, was Menschen für Motive haben und Gedanken haben. Und Jesus weiß ganz genau, was in uns vorgeht. Er weiß ganz genau, was in unserem Leben im Moment passiert. Und er weiß ganz genau, was am besten ist für unser Leben. Wenn wir unsicher sind, wo es lang gehen soll, wenn wir nicht mehr weiter wissen in unserem Leben, dann ist genau dieser Jesus der, den wir brauchen, weil er diese Weisheit hat. Weil er unser wunderbarer Ratgeber ist und sein will. Der zweite Titel ist starker Gott. Und das ist wirklich ein beeindruckender Titel, denn hier mitten im Alten Testament, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, steht, dieser König wird Gott sein. Das steht da jetzt ganz deutlich. Er wird der allmächtige, starke Gott sein. Er wird Gott gleich sein. Also, dass er Mensch ist, das wissen wir ja schon, weil er wird ja versprochen als ein Nachkomme Davids. Also, er wird auf jeden Fall Mensch sein. Und jetzt steht hier, er wird aber gleichzeitig der starke Gott sein. Wir brauchen das Neue Testament, um zu verstehen, wie das sein kann. Wie kann denn sein, dass er gleichzeitig Gott und Mensch ist? Aber schon hier ist es vorhergesagt. Schon hier wird deutlich gemacht, er wird der starke, der allmächtige Gott sein. Denk nochmal an den perfekten König. Also, hier ist ein König, der nicht nur weiß, was am besten ist, sondern der auch die Macht hat, das zu realisieren. Stell euch mal einen guten Herrscher vor, der immer die besten Gedanken hat, aber keine Kraft, es durchzusetzen. Ja, das bringt ja gar nichts. Aber hier ist ein König, der weiß, was gut ist und der auch die Kraft hat, es umzusetzen. Und wie wird es im Neuen Testament deutlich, dass Jesus der allmächtige Gott ist? Er hat Macht über die Natur. Er stillt das Wasser mit einem Wort. Er hat Macht über Krankheiten. Er hat selbst die Macht über den Tod. Er hat immer die volle Kontrolle. Selbst als er im Garten von Gethsemane gefangen genommen wird, sagt er, wenn ich wollte, könnte ich eine Legion Engel schicken lassen. Mir würde nichts passieren. Er hat immer vollkommene Kontrolle. Und wenn wir in unserem Leben jetzt vor einer unlösbaren Situation stehen, wirklich einer Wand, und wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll, von Krankheiten vielleicht, Krankheiten in unserem selbst allein oder Menschen in unserem Umfeld, dann ist das der Jesus, den wir kennen müssen. Das ist der Jesus, der die Macht hat über alle Probleme, denen wir die uns entgegentreten könnten. Und die Macht hat über die Krankheit und die Macht über den Tod. Der dritte Titel, er ist der Vater der Ewigkeit oder der ewige Vater. Ich glaube, das ist bestimmt der verwirrendste Titel von den vier, weil wir denken sofort, Vater, Gott der Vater. Aber das passt hier gar nicht, denn Jesus ist ja Gott der Sohn und warum wird er jetzt aber mein Vater genannt? Die Lösung für das Problem ist, die zu erkennen, dass Vater hier wie die anderen drei Titel ein Königstitel ist. Und dass er deutlich machen soll, dass dieser König nicht ein Diktator ist, sondern eher wie ein guter Vater für seine Untertanen sorgt. Dass er sie beschützt und sie umsorgt, wie ein Vater seine Kinder beschützen würde. In Jesaja 22 wird zum Beispiel der König Eliakim, von dem wird gesagt, dass er dem Haus Juda zum Vater sein wird. Also dieser Begriff wird für einen König benutzt, auch in Jesaja. Aber dieser König hier, der versprochen wird, nicht wie Eliakim nur ein väterlicher König für eine Generation, sondern für ewig. Vater der Ewigkeit, ewiger Vater. Also dieser König jetzt, der ist nicht nur unendlich weise, der weiß genau, was wir brauchen. Der ist nicht unendlich mächtig, der kann alles erreichen, was er erreichen will. Der ist auch unendlich gut und liebevoll und fürsorglich. Also wenn ihr euch einen guten König, einen perfekten König vorstellen wollt, dann muss er doch so aussehen, oder? So wird der König hier beschrieben, den Gott schicken wird. Und merkt ihr, wie auch dieses dritte Kriterium, seine Liebe und Fürsorge, wie das in Jesu Leben total deutlich wurde. Wie er seine Liebe für die Aussätzigen der Gesellschaft, wie er selbst Aussätzige umarmt hat, wie er Prostituierte und die Zolleinnehmer, mit denen hat er gegessen. Oder wie er sich um die Kranken gesorgt hat, eine Krankheit nach der anderen geheilt hat, weil er aus Liebe. Oder wie er den Menschen zu essen gegeben hat, als er gesehen hat, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben und in Not waren. Wenn wir in unserem Leben mit Schuld oder Einsamkeit zu kämpfen haben, dann ist genau das der König, den wir brauchen, weil er uns nicht wegstoßen wird, wenn wir zu ihm kommen. Seine Liebe und seine Fürsorge, er wartet mit offenen Armen auf uns. Und diese offenen Arme, mit diesen offenen Armen ist er am Kreuz gestorben. Merkt ihr, was für eine Liebe und Fürsorge dieser König für uns hat, dass er sein Leben gibt für seine Untertanen? Und dann der vierte Titel. Der Fürst des Friedens oder der Prinz des Friedens. Der Titel zeigt mir, was das Resultat ist von seiner Herrschaft. Nicht so sehr, was die Eigenschaft von ihm ist als König. Das Resultat wird sein Gottes Frieden oder Gottes Shalom. Gottes Shalom. Und das meint sogar viel mehr, als wir oft unter Frieden verstehen. Es meint auf jeden Fall Frieden auf der Ebene zwischen Menschen und Frieden auf der Ebene mit Gott. Aber es meint nicht nur Frieden im Sinne von Abwesenheit von Krieg und Feindschaft, sondern es ist ein sehr positives Wort. Es meint Heil und Harmonie, Wohlergehen, Gesundheit. Schauen wir, wie das zu übersetzen ist in der Gebärdensprache. Meint eigentlich alles das Gleiche. Er bringt Gutes, er bringt Segen. Das ist das Wort Shalom. Und an vielen Stellen wird dieses Wort im Jesaja dann mit mehr Inhalt gefüllt. Ich werde euch ein paar Stellen jetzt vorlesen, einfach um deutlich zu machen, was das bedeutet, dass sein Reich ein Friedensreich sein wird. Erstmal auf der horizontalen Ebene. Frieden in dieser Welt. In Jesaja 11, Vers 7 bis 9, das lese ich mal in Ausschnitten, steht: Kuh und Bären werden miteinander weiden. Das heißt, selbst innerhalb der Natur wird es keine Jäger und Jagd mehr geben, keine Jäger und Beute. Es wird keine Feindschaft mehr geben. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper. Das heißt, zwischen der Menschheit und der Natur wird Frieden sein. Selbst die tödlichste Schlange heute wird nicht mehr gefährlich sein in diesem Friedensreich. Und Vers 9, man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Das ist nachher eine Beschreibung des ewigen Reiches, der heilige Berg hier. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, die das Meer bedecken. Und dann Kapitel 25, Vers 8. Achso, Entschuldigung. Der Vers davor, ich wollte dazu noch sagen, das bedeutet natürlich, kein Mensch wird einem anderen jemals etwas Böses mehr antun. Das, also wirklich auf allen Ebenen, innerhalb der Tierwelt, innerhalb der Natur, zwischen Natur und Menschen, innerhalb der Menschheit, die ganze Schöpfung wird eine Schöpfung des Friedens sein. Und dann in Kapitel 25, Vers 8, den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Das heißt, er wird alles Leid und allen Tod wird er wegnehmen. Der wird nicht mehr da sein in diesem Friedensreich. Alles, was uns Kummer bereitet in dieser Welt, wird dieser Friedenskönig wegnehmen, denn es passt nicht zu Gottes Shalom, es passt nicht zu Gottes Frieden, es passt nicht zu Gottes ewigem Reich. Das ist die horizontale Ebene. Und dann die vertikale Ebene, also Frieden mit Gott. Das ist die Voraussetzung. Also es wird diesen Frieden zwischen Menschen und in der Natur nicht geben können, wenn es nicht auch den Frieden mit Gott gibt. In Kapitel 52, Vers 7 schreibt Jesaja, wie lieblich, also verkündet Gott durch Jesaja, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Also diese frohe Botschaft, heißt ja Evangelium. Deswegen wird das Wort auch im Neuen Testament benutzt. Diese frohe Botschaft, dieses Evangelium ist die Botschaft vom Frieden mit Gott. Es ist die Botschaft, dass wir mit Gott Frieden schließen können. Dass wir heil finden können vor Gott. Dass wir heil werden können vor Gott. Aber nur, wenn wir diesen König annehmen. Ja, Gott schickt seinen Friedenskönig, damit wir Frieden schließen mit ihm und mit der Welt. Und wenn wir diesen Friedenskönig von uns stoßen, dann entscheiden wir uns nicht für den Frieden, dann entscheiden wir uns für Feindschaft. Feindschaft gegen Gott und auch Feindschaft innerhalb der Welt. Also das ist die Voraussetzung. Diese vertikale Ebene ist die Voraussetzung für die horizontale. Und er trägt dann auch unsere Schuld für unsere Feindschaft. Das wird in Kapitel 53 ganz deutlich. Da steht: Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen. Genau das passierte am Kreuz. Zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und dann, wenn wir durch Jesus Frieden schließen mit Gott, dann werden wir Teil sein dieses Friedensreiches. Lass mich noch einen Vers lesen, der nochmal all das irgendwie zusammenbringt. Kapitel 35, Vers 10 steht: Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Das alles klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Das klingt irgendwie alles so larvenlandmäßig wie Märchen. Das wünschen wir uns, ja? Ich kann mir vorstellen, dass einige hier auch dann hier sitzen und denken, klingt ja toll, ist aber Wunschdenken, ist ja nur eine Projektion unserer Sehnsüchte auf ein imaginäres, ewiges Reich. Kennt ihr vielleicht von manchen Leuten, die das sagen. Himmel ist nur eine Vertröstung, weil wir mit der Welt nicht zurechtkommen. Und überhaupt, Jesus ist doch schon vor 2000 Jahren gekommen, er ist doch König geworden, warum ist da immer noch Krieg und Feindschaft und Krankheit und Tod in dieser Welt? Wenn euch das jemand fragt, was würdet ihr dann sagen? Jesaja hat es doch gesagt, dass das passieren soll, dass Frieden kommen soll. Warum ist er noch nicht da? Jesus ist doch schon gekommen. Der Grund für unsere Verwirrung, das muss ich jetzt noch ganz kurz klar machen, weil sonst bringt die ganze Predigt nichts, wenn wir vom Friedenreich hören und uns fragen, ja, stimmt ja alles gar nicht, weil ist er noch gar nicht da. Wir müssen uns klar werden, dass im Alten Testament, Jesus Alte Testament, Jesus Neue, wenn die Propheten vorausschauen zum Neuen Testament und zu dem Kommen des Christus, dann sehen die fast immer nur ein Kommen des Christus. Er kommt einmal, der Messias kommt einmal, er besiegt seine Feinde und er errichtet sein Friedensreich. Das passiert alles an einem Punkt in der Geschichte. Aber je näher wir zum Neuen Testament kommen, und wenn wir ins Neue Testament reinkommen, wird auf einmal deutlich, dass das eine zwei ist. Es ist wie ein Berg, wie zwei Berge, die nah beieinander stehen, die von weitem wie eine aussehen, aber je näher ihr kommt, auf einmal wird deutlich, es sind zwei Bergspitzen, es sind zwei Berge. Oder in anderer Weise könnte ich noch deutlich machen, es ist wie zwei Sachen, die eigentlich zusammengehören, wie ein Expander, die Gott immer weiter auseinanderzieht. Und dafür hat er seine Gründe, dann müsst ihr zur 2. Petrus gehen, aus seiner Liebe und Geduld, weil er immer mehr Leuten die Gelegenheit geben will, noch reinzukommen. Aber diese beiden Dinge im Alten Testament sehen aus wie eins. Aber wenn wir ins Neue Testament kommen, sehen wir, dass ein Teil von dem, was Jesaja sagt, beim ersten Kommen vor 2000 Jahren Wirklichkeit wurde und einiges noch wartet bis zu Jesu zweiten Kommen, das noch in der Zukunft liegt, das am nächsten Tag geschehen wird. Also schon beim ersten Kommen, also im ersten Kommen, gibt uns Jesus einen Vorgeschmack von seinem Friedensreich. Das ist auch der Grund, warum er so viele Kranke heilt, warum er selbst Tote von den Toten lebendig macht. Weil er diese Art von König ist und weil er dieses Friedensreich bringen wird. Also er hat uns vor 2000 Jahren schon gezeigt, was sein Friedensreich, wie das sein wird. Aber er hat es noch nicht komplett gebracht, aber er hat uns einen Vorgeschmack davon gegeben. Und am Kreuz besiegt er seine Feinde, aber er vernichtet sie noch nicht. Und er beginnt sein Friedensreich aber erstmal auf einer geistlichen Ebene. Und ich heißt nicht imaginär, geistlich heißt, das sagt er zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist ein Reich, er ist König. Aber sein Königreich ist erst einmal noch nicht auf dieser Welt. Es ist ein geistliches Königreich. Und wir können schon jetzt dieses geistliche Königreich hineingehen, Frieden schließen mit Gott und teilhaben an diesem Königreich. Aber so richtig wird es erst kommen, wenn er das zweite Mal kommt. Wenn er seine Feinde, die besiegt sind, vernichten wird. Wenn er den Tod, der besiegt ist, vernichten wird. Wenn er das Friedensreich ganz sichtbar in dieser Welt, oder ich sollte sagen, in seiner neuen Schöpfung bringen wird, wenn es kein Tod, kein Leid, keine Krankheit mehr geben wird. Genau das ist in der Offenbarung beschrieben. Und das ist dann die volle Erfüllung von dem, was Jesaja hier sagt. Wir sind also in der Zeit so irgendwo zwischen den beiden. Ja? Wir sind zwischen den beiden gekommen und einiges ist wahr geworden, aber noch nicht alles. Aber wie können wir dann sicher sein, dass es wirklich wahr wird? Naja, Jesus hat uns doch gerade deswegen die Kostprobe gegeben vor 2000 Jahren. Wenn er da schon Tote auferweckt hat und Kranke geheilt hat, und wie viel mehr wird er es machen, wenn er eines Tages der Herrscher ist über das ganze Universum? Und das wird er nicht nur für, der nächste Vers ist, das wird er nicht nur für eine Zeit lang sein, sondern hier steht, Vers 6, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Das wird dann für immer bleiben. Und Gott verspricht uns dann, dass es wirklich kommen wird. Der letzte Vers. Das ist Gottes Zusage, Gottes Versprechen. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies alles tun. Amen.